ARD Sounds.
Notizen aus aller Welt. Ein Podcast von BR24.
Natur und Kultur beherrschen das Finchgau. Mächtige Gletscher, stille Seitentäler, alpine Höhenwege und blühende Obstwiesen. Der Ortler ist mit 3.905 Metern Südtirols höchster Berg, eingerahmt vom Nationalpark Stilfser Joch und der Texel-Gruppe liegt er inmitten anderer imposanter 3000er. Im Oberfinchgau findet man die charakteristischen Wale, die von der UNESCO zum immateriellen Weltkulturerbe gezählt werden. Es sind alte Bewässerungssysteme, die vor vielen Jahrhunderten angelegt wurden und bis heute die Felder im Tal versorgen. Zudem ist der Finchgau reich an beeindruckenden Baudenkmälern, Burgen und Schlösser, von denen nach Jahrhunderten teilweise nur noch Ruinen übrig sind. Andrea Zinnecker war im Finchgau auf Entdeckungsreise.
Kaum eine andere Region im Alpenraum hat eine so hohe Dichte an romanischen Kunst- und Kulturdenkmälern wie der obere Finchgau. Unzählige schlichte Kirchen und Kapellen sind im Gebiet zwischen dem Reschenpass, dem Münstertal und Laas zu sehen. Zeugnisse einer religiös geprägten alpinen Landschaft, die einst unwirtlich und gefährlich war. Die von Pilgern und Kreuzrittern, von Kaisern und Königen und Wanderhändlern durchzogen wurde. Und deren sakrale Stätten oft aus vorchristlichen Kultorten hervorgegangen sind. Es ist das magische rätische Dreieck mit seinen prähistorischen Relikten, bronzezeitlichen Siedlungen und rätoromanischen Einflüssen. Ein geospiritueller Nukleus zwischen Tatscher Bichl, Gangeleck und Malser Heide. Gabi Obwegeser vom Finchger Museum in Schloderns kennt das magische rätische Dreieck gut.
Der Finchgau war schon seit jeher ein Durchzugsgebiet über die Alpenpässe. Die Magie ist noch zu spüren, den Tatscher Bühl bei Malz, dort wo das romanische Kirchlein St. Veit steht. Der Tatscher Hügel ist gleichzeitig besiedelt gewesen wie die Hauptstadt der Venosten Gangleck. Und eine bekannte Sage erzählt uns von einer versunkenen rätischen Stadt. Und Magie spürt jeder Wahlwegwanderer, jeder Kulturgast im magischen rätischen Dreieck.
Karolingische Fresken und frühromanische Architektur sind das kulturelle Kapital des oberen Finchgaus, das alle Zeiten überdauert hat. Ein ganz spezieller Kosmos des Glaubens hat sich hier manifestiert. Ein Panoptikum mit Schutzengeln, Säulenfressern und Sirenen. Wäre die Region durch viele Jahrhunderte hindurch nicht so arm gewesen, dann wären wohl die meisten romanischen Bauwerke barockisiert worden. So aber sind sie zu großen Teilen original erhalten geblieben, als Stiegen zum Himmel. Jedes Jahr sind sie am Tag der Romanik Mitte Oktober für die Allgemeinheit zugänglich. Wer vom Reschenpass die Malser Heide hinabfährt, der kann es gar nicht übersehen. Kloster Marienberg. Mit seinen schneeweißen Mauern schmiegt es sich an den steilen Berghang oberhalb von Burg Eis. So schneeweiß wie die Gipfelnase des Ortlers. Und mit so vielen Fenstern, wie das Jahr Tage hat. Die Benediktinerabtei dominiert als Bauwerk den oberen Finchgau. Mächtig, archaisch, ab- und wegweisend zugleich. Der größte Schatz ist die romanische Krypta aus dem Jahr 1160.
Das ist die Urzelle des Klosters. Die Krypta in ihrer Länge entspricht dem romanischen Querhaus der Kirche. Also sie ist mehr in die Länge gezogen als jetzt in die Breite. Das überrascht vielleicht. Das kommt von der Bodenbeschaffung her, weil hinter der Westwand sich der Fels befindet. Darum musste man sie entlang des Felsens sozusagen errichten.
Abt Markus Spanier lenkt seit 2011 die Geschicke der Benediktinerabtei und steht als 50. Abt von Marienberg in einer langen Traditionslinie. Die Krypta ist für ihn auch ein christlich-spiritueller Kraftort.
Seit 10 Jahren feiern wir dort in den Sommermonaten regelmäßig am Abend die Vesper, zu der auch Besucher eingeladen sind.
Bei der zweiten Restaurierung 1980 wurden die barocken Mönchsgrüfte entfernt, sodass die Krypta komplett freigelegt und die leuchtende Originalfarbe der Fresken gesichert werden konnte. Den Besucher überwältigt nicht nur die Lumineszenz der Freskofarben, sondern auch die Fülle der himmlischen Heerscharen.
Diese Fülle an Engel, die man hier im Deckenbereich sehen kann, ist in ihrer Art einmalig. Die Einweihung war laut unseres Chronisten 1160 durch Adelgott von Chur, weil wir ja bis ins 19. Jahrhundert eben kurrätisches Gebiet waren bzw. zur Diözese Chur gehört haben. Warum hat man hier auf so engstem Raum so viele Engel gemalt? Sicher hängt das mit dem Psalm 139 zusammen, wo es heißt, im Angesicht der Engel will ich dir das Lob Gottes singen. Unter den Engeln, es gibt ja die Hierarchie der Engel, gibt es auch die Schutzengel, die man hier in der Krypta daran erkennt, dass sie auf Brettchen gestellt sind und man zum Ausdruck bringen möchte, dass sie eben mit der Erde auch in Berührung kommen. Und zudem kommt das durch die farbige Gestaltung auch zum Ausdruck. Es hat Blau, der wertvolle Malstoff Lapis Lazuli, aber es hat auch Grün, Braun und Ockertöne, was eben so der Hinweis auf die Verbindung der Engel zu der Welt, zu der Erde zum Ausdruck bringt.
Von den insgesamt 5 Zugängen zur romanischen Krypta von Kloster Marienberg sind noch 4 original erhalten, erklärt Abt Markus.
Der eine Zugang nach Norden hat auch noch die Originalholztür. Und das Nette an dieser Tür ist, dass man im unteren Bereich ein Katzentürchen haben. Das war die einfachste und die natürlichste Weise, um den Mäusen anzukommen.
Irdische Realität und himmlische Sphäre. Kloster Marienberg ist nicht nur die höchstgelegene Abtei Europas auf 1350 Metern Meereshöhe, sondern im deutschsprachigen Raum auch die Klosteranlage mit der größten noch original erhaltenen romanischen Bausubstanz. Und immer noch werden faszinierende Neuentdeckungen gemacht, wie jüngst beim Neubau der Klosterbibliothek, als ein seltenes romanisches Manipel zutage kam.
Dadurch wurde eine Öffnung in der Nordmauer der Kirche frei, sodass der Vorarbeiter hineinlangte und tatsächlich ein Stoffteil herauszog. Und es wurde dann auch von Fachleuten untersucht und auf 1150 datiert, dass sich um Seidenfäden handelt, die mit Gold- und Silberfäden umwickelt waren. Ein reines Stoffteil wäre natürlich dann mit der Zeit zerfallen, ja.
Der kostbare Fund ist nun ebenfalls im überaus sehenswerten Klostermuseum ausgestellt. Aus dem 6. und 7. Jahrhundert, also aus vorkarolingischer Zeit, stammt dagegen das Friedhofskirchlein St. Stephan außerhalb der Klosteranlage. Wer von hier auf Burg Eis hinabblickt, der erkennt am Nordostrand des Ortes eine weitere romanische Kirche, St. Nikolaus. Von außen scheinbar unscheinbar verbirgt die kleine Kirche in ihrem Inneren einzigartige Schätze, verrät die Kulturführerin Silvia Stecher.
Die Kirche selber war ja für ganz lange Zeit geschlossen. Josef II. Hat sie ja profaniert, wie so viele andere Kirchen in Europa. Und irgendwann in den 70er Jahren hat man dann begonnen, sich um die Kirchen zu kümmern. Und als man sie dann geöffnet hat, war das Erste, was man gefunden hat, eine verschlossene Apsis und die sogenannte Majuskelschrift, also links und rechts um die Fensteröffnung. Und aus dieser ging dann hervor, dass die Kirche 1199 von Bischof Heinrich von Chur geweiht wurde. Nikolaus stammt ja auch aus der Schweiz und wird in der Schweiz verehrt, obwohl auch hier bei uns der heilige Nikolaus ein Begriff ist, aber eher der heilige Nikolaus von Myra.
Berühmt ist die Nikolauskirche von Burg Eis vor allem für ein singuläres romanisches Fresko. Es zeigt eine Sirene.
Sie wird auch als nacktes Fischweib bezeichnet und Sirenen stammen ja aus der griechischen Mythologie. Wir kennen alle die Geschichte Odysseus und steht eigentlich für etwas Böses. Und nun fragt man sich natürlich, was hat etwas Böses in einer christlichen Kirche zu tun? Man hat den Menschen diese Sirene vor Augen gehalten, um sie daran zu erinnern, immer Gutes zu tun, weil wenn ihr so werdet wie die Sirenen, dann kommt ihr nicht in den Himmel. Und diese Sirenen findet man vor allem im Engadin. Und ich habe lange Zeit gedacht, ja, warum lassen sich Menschen Sirenen an Hausfassaden malen? Und ich hatte dann eine Gruppe aus dem Engadin und eine alte Dame hat mir dann zur Antwort gegeben, diese Sirenen halten böse, lasterhafte Schwiegertöchter fern.
Nicht aus der Romanik, sondern aus der Renaissance stammt die Holzdecke im Kirchenraum von St. Nikolaus. Zwischen den floralen Motiven findet sich eine Kuriosität, schmunzelt Silvia Stecher.
In einer Kassette ist ein Narr abgebildet, Attil Eulenspiegel. Und zwar sitzt er in einer Bütte und hält ein Weinglas in der Hand und hat eine rote Nase.
Kein Handwerkerstreich, sondern ein versteckter Hinweis auf einen Parallelweg zur Via Claudia Augusta, der ebenfalls an St. Nikolaus in Burgeis vorbeigeführt hat und auf dem der Wein nicht verzollt werden musste. In Zusammenhang mit der Via Claudia Augusta und anderen wichtigen Pilger- und Handelsrouten steht auch die Kirche St. Johann in Taufers, ein romanisches Kleinod in der Form eines griechischen Kreuzes. Typisch für den Johanniterorden, erklärt die Finschker Kulturführerin Monika Kurnrad-Wiesler.
Wir haben das Glück, dass es ein Dokument gibt von 1218. Seit dieser Zeit sind die Johanniter hier zugegen. An die Kirche unmittelbar angebaut ist dieses lange Hospizgebäude am Westarm. Ein zweigeschossiger Vorbau mit einem langen Mittelraum, dem sogenannten Atrium, und oben ein Schlafraum. Es hat ja viele solche Hospize gegeben damals, aber das ist noch so in seiner Form erhalten geblieben. Die Johanniter sind bekannt für Pilgerhospize, strategisch wichtig wegen der Pässe. Und die Pilgerströme waren in beiden Richtungen unterwegs, einmal vom Westen kommend nach Süden, eben Rom, Heiliges Land, Jerusalem. Andererseits waren auch die Jakobspilger damals unterwegs.
Pilger, Händler und Herrscher zogen über den Umbreilpass in Richtung Mailand oder über den Ofenpass ins Unterengadin. Außen an der Nordwand von St. Johann, wo der alte Pilgerweg vorbeiläuft, befindet sich ein überlebensgroßes Christophorus-Fresko, das älteste von ganz Tirol.
Circa 800 Jahre alt. Und dieser Blick, der eigentlich so gemalt ist, dass jeder Pilger, der vorbeizieht, sich angesehen fühlt. Und das sollte ja den Pilger den Eindruck geben oder auch den Glauben, dass er durch diesen Schutz des Christophorus vor dem plötzlichen Tod geschützt ist.
Ebenfalls bemerkenswert ist das sogenannte Artifex-Fresko im Obergeschoss des Pilgerhospizes.
Das ist die malende Hand, eine Hand mit Pinsel, und die wird als eine der ältesten Selbstdarstellungen eines Künstlers interpretiert.
Von St. Johann in Taufers ist es nur ein Katzensprung hinüber in die Schweiz nach Graubünden zum Kloster St. Johann in Müschtaier. UNESCO-Weltkulturerbe seit 1983. Zum einen, weil es seit dem Jahr 800 durchgehend bewohnt ist, heute von Benediktinerinnen. Zum anderen, weil es den größten noch erhaltenen karolingischen Freskenzyklus in ganz Europa besitzt. Ein Ort von unglaublicher spiritueller Schönheit.
Sehr beeindruckend.
Als Gipfelpunkt sozusagen dieser romanischen Denkmäler, das ist schon sehr imposant.
Ja, überwältigend. Es zeigt auch, was der Mensch befähigt ist zu machen.
Die karolingischen und romanischen Fresken schmücken die Apsiden der Klosterkirche von St. Johann in Müschtaier. Wie auch die Heiligkreuzkapelle stammt sie aus dem 8. Jahrhundert. Frieda Planker, ebenfalls Kulturführerin, kennt die Fresken im Detail.
Der obere Bereich jeweils in rot-brauner Farbe, der ist karolingisch, die Zeit um 800. Hingegen der untere Bereich, sehr viel stärker, farbenfroher dargestellt, romanisch von 1200. Also 400 Jahre später wurde eben modernisiert und eine neue, eine romanische Malschicht auf der älteren drauf gemacht, und zwar in allen drei Apsiden. Die Figuren im Romanischen sehr schlank, sehr langgezogen, wie Sie sehen. Die Gesichter dargestellt mit Mandelaugen, spitzer Nase. Wir sehen hier einen byzantinischen Einfluss. Das waren damals Künstler aus dem oberitalienischen Raum und die sind wirklich von Ort zu Ort gezogen und haben Kirchen und Kapellen ausgemalt. Und mit der Zeit gab es dann eben Haftungsprobleme zwischen den beiden Malschichten. Von ganz oben ist die romanische Bemalung zum Teil abgefallen. Da kann man die karolingische Malschicht sehr gut erkennen, mit vielen Einschlaglöchern. Und man hat eben in romanischer Zeit die Oberfläche aufgeraut mit Pickelhieben, damit die nächste Malschicht dann besser haftet.
Die Fresken der Südapsis thematisieren das Leben des heiligen Stephanus, die der Nordapsis Petrus und Paulus. Die Hauptapsis ist Johannes dem Täufer gewidmet und zeigt einen ungewöhnlichen Tanz der Salome.
Also Salome macht hier einen Überschlag, einen Kopfstand, einen sehr akrobatischen Tanz. Das sieht man ganz selten in dieser Form.
Ebenso marginal ist ein romanisches Fresko im linken unteren Sockelbereich der Südapsis. Kein Schutzengel, keine Sirene, sondern ein Säulenfresser.
Das ist ein sehr furchterregendes Gesicht mit großen Augen, langen Zähnen, Schnauzbart. Und die Figur ist gerade dabei, eine Säule zu vertilgen, deshalb ihr Name Säulenfresser. Und die Figur steht entweder für das Böse, für das Negative der Menschheit oder auch für das Vergängliche. Und ähnliche solche Figuren sieht man in Südtirol, und zwar in Tramin Castellaz.
Romanisch wie der Säulenfresser ist auch die Schlagglocke.
So, diese Schlagglocke hier, sie ist aus Bronze gegossen. Und wir sehen hier eine lateinische Inschrift. Und die besagt auf Deutsch, gibt sie einen süßen Klang, so eile die fromme Schar der Schwestern herbei. Das heißt eben, wenn die Nonnen diese hörten, dann wussten sie, sie mussten in die Kirche kommen zum Chorgebet. Und die Glocke hat unten keinen Klöppel, wie man sieht. Diese hier ist außen zum Anschlagen, darum Schlagglocke. Und sie gibt wirklich einen sehr schönen, einen langen Klang, wie man hört. Und anhand der Verzierungen hier, die man sieht, wird die Glocke in das 12. Jahrhundert datiert.
Kostbarkeiten aus der Zeit der Romanik sind auch die Marmorfragmente im Klostermuseum. Säulen mit Flechtwerk und Drachenmotiven, Bögen mit Ranken und Rosetten.
Hier die sogenannte Engels-Johannisplatte. Wir sehen in der Mitte das Lamm Gottes. Nach oben erstreckt sich die Hand Gottes. Dann außen herum drei Engel mit den Flügeln. Und die Figur links unten im Fellgewand, das ist der Klosterpatron Johannes der Täufer. Es heißt ja, er trug einen Mantel aus Kamelhaar. Und der Marmor stammt aus der Ortschaft Laas im Finchgau, wo es heute noch einen sehr bekannten Marmorbruch gibt. Also von Laas wird in die ganze Welt exportiert. Es ist ein sehr reiner, ein weißer Marmor.
Und dann verweist Frieda Planker noch auf sensationelle Funde aus der karolingischen Zeit, zum Beispiel auf Fensterglas.
Das waren Mosaikfenster, vor allem Grünschattierungen, Ockergelb, Blau, sogar Rot. Gefärbt hat man damals mit Metallen, mit Eisen, mit Kupfer und so weiter. Und es wurden hier sogar Teile von Schmelztiegeln gefunden. Und das hat man hier vor Ort gemacht.
Faszinierende Relikte aus der Zeit Karls des Großen. Der Legende nach soll er das Kloster St. Johann in Müstair im Jahr 775 gegründet haben, erzählt Frieda Planker. Als Stuckfigur steht Karl der Große in der Südapsis.
In der einen Hand trägt er seinen Reichsapfel, in der anderen das Zepter als Symbol seiner Macht. Man weiß ja, dass Karl der Große im Jahre 774 König der Langobarden wurde. Und zwar in Italien, in Pavia. Und die Legende zur Gründung hier besagt, dass Karl der Große damals von Italien kommend über den Umbrailpass zog, also im Bereich Stilfser Joch. Und Karl der Große wäre eben am Umbrailpass oben in einem sehr schweren Schneesturm geraten. Und er habe daraufhin gelobt, wenn er heil daraus hervorkommt, so lässt er als Dank unten im Tal eine Kirche errichten. Und wirklich ein Jahr später, das heißt im Jahre 775, hat man mit dem Bau dieser Kirche begonnen. Wahrscheinlich hat Karl der Große den strategisch wichtigen Punkt hier im Tal erkannt, eben durch die Passübergänge, die Verbindungsstraßen.
Vom Val Müstair aus ist der Talkessel von Mals im oberen Finchgau gut zu sehen. Markante Ortsmarken sind der Frühlingsturm, ein Bergfried aus dem 12. Jahrhundert, und die romanische Kirche St. Benedikt am Westrand von Mals. Sie steht ebenfalls mit Karl dem Großen in Verbindung, sagt Gabi Obwegeser vom Finchgau Museum.
An der Altarwand werden zwei Stifterbilder gezeigt. In einem sieht man den Frankenkönig Kaiser Karl den Großen. Und auf einer Seite einen geistlichen Stifter mit der Kirche in der Hand.
Mals und die Malser Heide. Die fast baumlose Landschaft mutet auch heute noch archaisch an. Eine Folge der letzten Eiszeit, sagt der Finschger Alpinphilosoph und Naturkenner Karl Perfler.
Man muss sich vorstellen, dass dieser Gletscherstrom in einer Fließgeschwindigkeit von einem Meter pro Woche durch das Tal geschoben wurde bis zu einer Höhe hinaus auf 2700 Meter und dann hat so langsam eine Erderwärmung eingesetzt. Und so ist dann diese rutschige, angewässerte Erde im Laufe der Jahrtausende ins Tal gerutscht und so finden wir sehr viele Schutt- oder auch Murkegel. Und dem größten Schuttkegel ist eben diese Malzer Heide mit den Gletscherseen. Und Malzer Heide, das ist einfach dann der Begriff, ein weites, neues Land.
Dieses weite, neue Land bekam im frühen Mittelalter ein neues Gesicht. Auch die drei romanischen Kirchen von Laas gehören dazu, St. Sisinius, St. Markus und St. Johann. Die beiden letzteren liegen sich direkt gegenüber, Zeichen einer historischen Herrschaftskonkurrenz. St. Johann, die Pfarrkirche von Laas, besticht durch einen romanischen Schmuckfries mit Fabeltieren an der Außenseite der Apsis. St. Markus, erbaut um 1120, besitzt noch den originalen Boden aus Laaser Marmor, sagt Silvia Kuppelwieser.
Früher ist der weiße Stein einfach vom Berg runtergerollt durch Lawinen und Steinschlag. Und da ist der Künstler immer den weißen Stein nachgegangen. Aber sie haben mit diesem weißen Stein schon früher ganz viel gemacht.
An St. Markus fällt zum einen auf, dass die Kirche keinen Turm hat, zum anderen liegt der Bezug zu Venedig auf der Hand. Ist es doch das einzige Gotteshaus in Südtirol, das St. Markus geweiht ist, San Marco. Direkt an der Kirche führt die Via Claudia Augusta von Venedig nach Augsburg vorbei. Am Nordrand von Laas liegt auf einem kleinen Hügel die dritte romanische Kirche, St. Sisinius. Geweiht ist sie dem Nonsberger Märtyrer Sisinius und 1290 erstmals urkundlich erwähnt, vermutlich aber viel älter.
Der Chor ist im Turm eingebaut. Man vermutet, dass der Turm draufgebaut worden ist. Im Chorraum ist auch ein typisch romanisches schmales Fenster.
St. Sisinius ist sozusagen die kleine Schwester von St. Veit auf dem Tatscher Bichl, jenem markanten Hügel zwischen Schluderns und Mals. Beide frühromanischen Kirchen sind von einer Mauer umfriedet und sagenumwoben. Nur dass der knapp 1100 Meter hohe Tatscher Bichl weithin sichtbar ist, denn die nacheiszeitlichen Erdströme sind um die kahle Felskuppe aus Glimmerschiefer herumgeflossen. Die ersten Besiedlungsspuren stammen aus dem Neolithikum, also aus der Jungsteinzeit vor rund 5000 Jahren, berichtet Karl Perfler.
Wir wissen ja, dass hier rätoromanische Häuser begraben liegen. Und diese Stille und Ruhe hier, das ist doch etwas ganz, ganz Besonderes und tut uns allen gut, glaube ich.
Ein Ort wie aus einer anderen Welt.
Das ist was Archaisches. Man hat wirklich das Gefühl, es ist ein Energieplatz. Total schön, es ist so schön. Man sieht nämlich die Struktur der Landschaft viel deutlicher, wenn Schnee ist. Die grauen Wolken und zwischendurch kommt dann wieder irgendwo durch die Wolken ganz ein bisschen die Wintersonne raus. Es ist einfach überwältigend.
Ja, der erste Blick führt natürlich hinüber zum Ortler, zu unserem höchsten Berg. Daneben als Nachbarin die wunderbare, stolze Königsspitze. Und dann der Blick hinein ins Münstertal, Richtung Westen, Kloster Marienberg.
Und damit schließt sich der Kreis im magischen rätischen Dreieck. Als Stiegen zum Himmel werden die romanischen Kulturdenkmäler von den Menschen im oberen Finchgau empfunden. Als Stufen einer authentischen Bergspiritualität durch die Jahrhunderte hindurch. Der frühere Marienberger Abt Bruno Trauner hat es einmal so auf den Punkt gebracht.
Näher liegt der Himmel in den Bergen, weg vom Trubel der Welt. Die Natur immer vor Augen, Aufgang der Sonne, Untergang der Sonne, die Morgenröte, all diese Dinge, die nimmt man in einer Stadt kaum wahr. Auf einem Berg kann man da einfach nicht vorbei und das bewegt natürlich auch den Geist der Mönche.